nicht mehr richtig zuhört oder mit den Gedanken ganz woanders zu sein scheint. Und das, nachdem Sie gerade eine Ihnen wichtige Sache gesagt haben, vielleicht sogar etwas über Ihren Glauben ausgedrückt haben. Plötzlich ist da eine Barriere. Ebenso kann es aber auch sein, dass der andere Ihnen unerwartet zustimmt und so eine neue und tiefe Verbindung entsteht und Ihre Beziehung an neuer Qualität gewinnt. Jesus sagt dazu in Lukas 10, wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Mit diesem Wochenspruch möchte ich Sie und euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Ganz begrüßen möchte ich auch den Martin Engelbert, der heute das erste Mal die Predigt halten wird. Wir sind sehr gespannt und freuen uns. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst und wir wollen gemeinsam das erste Lied singen.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe, unser Anfang und unser Ende. Sie stehen im Namen des Herrn, der den Himmel und der die Erde geschaffen hat, der Wort und Treue ewiglich hält und der keines seiner Werke loslässt. Wir wollen gemeinsam Worte aus Psalm 34 beten, im Gesangbuch die Nummer 717.1. Wir wollen den Psalm im Wechsel beten. Ich bitte die Männer mit mir zu beginnen und die Frauen die eingerückten Verse zu beten. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sie sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Die ihr auf ihn sehen,
werden strahlend vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Kommt, lasst uns anbeten. Lebendiger Gott, mutige Frauen und Männer haben dein Wort in die Welt getragen. Sie haben dich ins Spiel gebracht und sich selbst aufs Spiel gesetzt. Auch wir wollen weitersagen, was dein Wort uns sagt und gibt. Doch scheuen wir oft die klare Rede. Gott Vater, gib uns die Sprache der Propheten. Gott Sohn, weite unseren Blick. Gott Heiliger Geist, mach uns mutig. Herre Gott, erbarme dich.
Herre Gott, erbarme dich. Christi, erbarme dich. Herre Gott, erbarme dich.
Lasst euch erinnern an die Freude unseres Auftrages. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Lass uns Gott die Ehre geben und singen: Ich lobe meinen Gott.
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir. Halleluja.
Guter Gott, du bist da, mitten unter uns. Du schenkst uns dein Wort, das anstößt und aufrüttelt. In deinem Namen dürfen wir das Himmelreich ansagen und wir dürfen erleben, wie es mitten unter uns anfängt. Erwecke uns und wirke in uns, was gerecht ist und gut. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lieber Martin, ich darf dich mal nach vorne bitten. Wir machen jetzt kein Interview. Das Interview ist schon gemacht worden. Es steht im Gemeindebrief, im aktuellen. Dort können Sie das nachlesen. Lieber Martin, in unserer Gemeinde wollen wir den Glauben an Jesus Christus einladen und hoffnungsvoll leben. Und wir vertrauen darauf, dass Gott alle dafür nötigen Gaben in unsere Gemeinde gelegt hat. Diesen Satz haben wir uns ins Leitbild geschrieben und das wird dort anschaulich, wo wir Gaben bei Menschen entdecken, wie wir sie bei dir entdeckt haben und wie wir sie zur Entfaltung bringen möchten. Du hast den Weg angefangen zur Predikantenausbildung, zur ehrenamtlichen Predikantenausbildung, hast die ersten Zurüstungen schon erlebt im Frühjahr und hast heute deinen ersten, sag ich mal, Teil im Gottesdienst, wo du die Verkündigung uns hältst. Und wir freuen uns, dass du diesen Weg gehst und gehen wirst, und wir wünschen dir dafür Gottes Segen, und ich möchte dafür für dich beten. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du unsere Gemeinde reichlich mit guten Gaben gesegnet hast. Und wir danken dir, dass du Martin die Gabe der Wortverkündigung geschenkt hast, dass er es entfalten möchte, sich zurüsten lassen möchte. Und wir möchten dich bitten, dass du ihm Kraft gibst für alle Vorbereitung, dass du ihn segnest mit Ideen und guten Einfällen und dass du ihm auch das nötige Feedback gibst von uns als Gemeinde, dass er sich auf seinem Weg getragen und gestärkt weiß. Gib du ihm deinen Heiligen Geist heute und in den weiteren Tagen seiner Zurüstung. Amen. Alles Gute dir. Wir hören die Schriftlesung, und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen.
Ich lese aus Lukas 16 die Verse 19 bis 31. Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen. Aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann, und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete: Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil an Gutem schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmen. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen. Genauso kann keiner von dort zu uns herüberkommen. Da sagte der Reiche: So bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe 5 Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Aber Abraham antwortete: Sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Halleluja, was du in deinem Wort bezeugst, ist gerecht für immer und ewig. Gib mir Einsicht, damit ich neue Lebenskraft bekomme. Halleluja. Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Sie dürfen sich gerne wieder setzen. Es folgen noch einige Hinweise zu den Kollekten. Wir danken für die Kollekte vom 31. Mai. Sie ergab 410,81 €. Vielen Dank dafür. Im Klingelbeutel sammeln wir heute für die Diakonie Hilfe für die Ukraine. Und wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine haben Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Viele von ihnen sind außer Landes geflohen. In Deutschland sind inzwischen mehr als 1,1 Millionen geflüchtete Menschen registriert. Die meisten Geflüchteten sind jedoch in der Ukraine geblieben und suchen Schutz in den bislang weniger stark umkämpften Regionen. Gemeinsam mit ihren Partnern hilft die Diakonie vor Ort, in angrenzenden Ländern und auch in Deutschland. In der Ausgangskollekte wird das kreiskirchliche Pilotprojekt Krankenhausseelsorge im Ehrenamt unterstützt. Gestartet wurde es im vergangenen Jahr im Krankenhaus in Waldbröl. Und im September diesen Jahres werden nun zum zweiten Mal Menschen aus unseren Kirchengemeinden in den Qualifikationskurs entsendet. Circa ein Jahr lang lernen sie in Theorie und Praxisverschränkung Seelsorge im Krankenhaus. Während dieser Tätigkeit werden die Seelsorgerinnen und Seelsorger im Ehrenamt supervisorisch begleitet. Sie haben in der kreiskirchlichen Pfarrstelle für Sonderseelsorge eine feste Ansprechpartnerin. Im Mai sammelten wir in der Missionssammlung für Fred und Gabi Eick von der Missionsgemeinschaft DMG. Die Sammlung ergab 85,56 €. Wir singen gemeinsam das nächste Lied und sammeln die Klingelbeutelkollekte ein.
Klappt alles, muss gerade mal hier die Sachen alle anstellen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ein sonniger Samstagnachmittag im Herbst. Es klingelt an der Türe, Sie öffnen. Dort steht Ihr Nachbar in Arbeitskleidung. Er fragt, ob er sich so wie im letzten Jahr Ihre Heckenschere ausleihen könne. Genau, so wie im letzten Jahr, geht es Ihnen durch den Kopf. Zweimal an die Rückgabe erinnert, Tank leer, Schneidewerk total versifft, so gut wie im letzten Jahr und auch in den Jahren davor. Sie merken schon, um was es in diesem Gottesdienst geht, was das Thema des ersten Sonntags nach Trinitatis ist. Es geht um mein und dein und auch um die Frage, wie gehe ich mit dem, was ich habe und mit meinem Nächsten um. Eben in der Schriftlesung haben wir das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus gehört. Ich selbst habe immer ein ungutes Gefühl, wenn ich diese Geschichte höre. Dieses Schwarz-Weiß in Form von Himmel und Hölle und diese Endgültigkeit. Es führt kein Weg von hier nach dort. Auf den zweiten Blick bin ich schon noch ein wenig auch erstaunt. Warum landet der reiche Mann eigentlich in der Hölle? Hat er ein besonders verwerfliches Leben geführt? Zumindest wird uns davon nichts berichtet. Und wie sieht es aus bei Lazarus? Er findet sich nach seinem Ableben in Abrahams Schoß wieder. Von ihm lesen wir aber auch nicht, dass er ein besonders frommer Mensch gewesen sei. Die Geschichte nennt uns nur ein Kriterium dafür, ob der Weg in den Himmel oder in die Hölle führte. Der Reiche war halt reich, demgegenüber war Lazarus arm und für diesen Umstand wird er nun getröstet. Für mich selbst bleibt beim Lesen dieses Gleichnisses die ein oder andere Frage offen. Eines können wir aber in jedem Fall festhalten. Gott misst dem Umstand, wie wir mit unserem Nächsten und auch unserem Besitz umgehen, offenbar große Bedeutung zu. Und hier stehen wir in der Verantwortung. Ein Lösungsansatz mag uns der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext geben. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Abvers 32. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum, sondern alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Die ganze Gnade Gottes ruhte auf der Gemeinde. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Gebäude besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Ja, das klingt ja alles ganz fantastisch. Fast schon wie der Himmel auf Erden. Und die Regeln scheinen auch klar zu sein. Alles gehört allen. Fast ein durch die Bibel angeordneter Sozialismus. Zumindest wäre damit das Problem der Heckenschere gelöst. Aber kann das überhaupt gut gehen? Es kann, es muss aber nicht. Im Text ist von Barnabas die Rede, der seinen Acker verkauft, um das Geld der Gemeinde zuzuführen. Mit Sicherheit ein gutes Beispiel. Aber wenn wir nur ein paar Zahlen weiterlesen, so nach Kapitel 8 der Apostelgeschichte gelangen, hören wir von Ananias und Sapphira. Die beiden haben ebenfalls einen Acker verkauft und liefern die Einnahmen, genauso wie Barnabas, in der Gemeinde ab. Zumindest sagen sie das, wahrscheinlich so laut, dass es auch wirklich der Letzte mitbekommt. Tatsächlich haben sie jedoch einen Teil des Verkaufserlöses für sich behalten. Gott straft daraufhin beide mit dem Tode. Für mich als Finanzbeamten ein nicht ganz uninteressanter Gedanke. Und wir sehen, das System schwächelt. Deutlich wird dies auch, wenn wir noch ein Stückchen weiterlesen. Hier ist die Rede davon, dass bei der Verteilung der Mittel die griechisch sprechenden Juden vergessen wurden. Die Gemeinde nahm dies dann zum Anlass, sogenannte Diakone einzusetzen. Sie hatten dann die Aufgabe, die Mittel gerecht unter den Mitgliedern der Gemeinde zu verteilen. Kann diese sogenannte Gütergemeinschaft der ersten Christen für uns ein Vorbild sein? Zwei Dinge müssen wir beachten. Erstens, wirkt das, was wir gerade gelesen haben, wie ein Gebot für uns? Herr Lukas, bitte zum Diktat. heute schreiben wir noch ein Stückchen Bibel. Klingt zunächst natürlich ein bisschen frech, aber solche Gottesoffenbarung gab es natürlich auch. Etwa damals, als Gott zu den Propheten des Alten Testaments gesprochen hat. Sie haben das Gehörte dann aufgeschrieben und so haben diese Texte dann den Weg in unsere Bibel gefunden. Hier bei Lukas ist es jedoch anders. Er schrieb für den uns nicht näher bekannten, hochverehrten Theophilus. So steht es am Anfang seines Evangeliums und auch der von Lukas verfassten Apostelgeschichte, aus der auch unser Predigttext stammt. Lukas berichtet ihm, dem Theophilus, was sich genau im Umfeld von Jesus und später auch den Aposteln zugetragen hat. Und das hat er, so wie er selbst schreibt, in sorgfältiger Weise recherchiert und dann verschriftlicht. Und so ist es auch mit der Gütergemeinschaft der ersten Christen. Lukas teilt Theophilus seine Beobachtung mit, aber es steht nirgendwo, dass dies auch von Gott so angeordnet worden sei. Der zweite Aspekt ist jedoch viel wichtiger. Die Gütergemeinschaft der ersten Christen war kein Selbstzweck, sondern der Ausdruck ihrer Herzenshaltung. Wir haben es eben schon gehört, die erste Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Das liest sich natürlich alles sehr schön und ist in der Umsetzung kein Problem. Voraussetzung, alles passt zusammen. Aber wie ist es, wenn es darum geht, sich mit Menschen einzulassen, die, nennen wir es mal, schwierig sind? Schauen wir nochmal zurück in die Urgemeinde. Wer lief denn da alles rum? In dieser Predigt durften wir schon ein paar Personen kennenlernen. Barnabas, später auch Ananias und Sapphira, aber wahrscheinlich auch ein Petrus. Petrus, dieser Hansdampf in allen Gassen. Als Jesus, so wie er es vorausgesagt hatte, verhaftet wurde, war es Petrus, der mit dem Schwert das Ohr eines der Knechte abhieb. Petrus brannte für Jesus, nur manchmal wurde er zum Flammenwerfer und bewirkte das genaue Gegenteil. Jesus selbst war es dann, der den Schaden wieder gut machen musste. Ein Herz und eine Seele mit einem solchen Choleriker könnte bei Zeiten schwierig werden. Oder Maria und Martha, die beiden Schwestern. Jesus war bei ihnen zu Besuch und hielt eine Predigt. Maria saß bei den Zuhörern, während Martha drumherum wuselte, um eine anständige Bewirtung sicherzustellen. Gleichzeitig war sie über die untätige Maria derart verärgert, dass sie sich bei Jesus über deren vermeintliche Faulheit beschwerte. Die beiden, ein Herz und eine Seele, zumindest in diesem Augenblick wohl eher nicht. So war sie. Die damalige Urgemeinde und Parallelen zu uns heute aufzustellen, wird uns sicher nicht schwerfallen. Wichtig ist es, hier festzuhalten, es ist kein Zufall, wie die Leute damals in ihrer Verschiedenartigkeit zusammengewürfelt waren. Jesus wusste hierüber Bescheid. Seine Jünger, diesen, wenn wir mal genau hinschauen, durchaus chaotischen Haufen, hat er damals selbst zusammengestellt, sozusagen handverlesen. Und die Schwierigkeiten, die hiermit zusammenhingen, waren ihm wohl bewusst. Und das gilt auch noch heute. Im Johannesevangelium ist ein Gebet von Jesus aufgezeichnet. Hier spricht er mit seinem Vater ganz gezielt darüber, wie es nach seiner Kreuzigung und Auferstehung für die Jünger weitergeht. Und er bittet Gott: Heiliger Vater, bewahre du sie in deiner göttlichen Gegenwart, damit sie eins sind. Diese Einheit, dieser Zusammenhalt ist das Fundament für alle Lebensäußerungen unserer Gemeinde. Und Jesus weiß, dass es schwierig ist, diesen Zustand herzustellen und vor allem auch zu bewahren. In der Apostelgeschichte 2, Kapitel 2, gibt uns Lukas einen zweiten Bericht über das Leben der Urgemeinde. Ich lese in Auszügen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Auch hier schildert Lukas fast paradiesische Verhältnisse. Aber ehrlich, glauben Sie, die Gemeinde hätte, so wie Lukas schreibt, Wohlwollen beim ganzen Volk gefunden, wenn sie ein zerstrittener Haufen gewesen wäre? Wohl kaum. Wichtig, es geht nicht darum, dass in einer Gemeinde manchmal vermeintlich seltsame Personen rumlaufen. Vieles liegt auch im Auge des Betrachters. Nein, es geht um die Frage, wie gehen wir miteinander um? Und hier gilt es festzuhalten, dass all die positiven Lebensäußerungen der Gemeinde, die Lukas in seiner Apostelgeschichte beschreibt, nur funktionieren, wenn wir als Gemeinde eine Einheit sind. Eine Einheit sowohl nach innen, in der Gemeinschaft untereinander, Lukas spricht hier vom Brotbrechen, also vom Abendmahl, als auch nach außen, in der Verkündigung, im Weitersagen von Gottes Wort. Und so müssen wir darauf achten, die Dinge aus dem Weg zu räumen, die einer solchen Einheit im Wege stehen. Vielleicht ist es ein Konflikt in der Verwandtschaft oder im engeren Freundeskreis. Eine Kleinigkeit, die dazu geführt hat, dass man sich nichts mehr zu sagen hat oder auch nichts mehr sagen will. Die Zeit geht ins Land und irgendwann ist es dann auch zu spät, die zerbrochene Beziehung wieder zu heilen. Und so schwierig das Problem in sich auch ist, eine Folgewirkung ist auch, dass mangels ein Herz und eine Seele Jesus gehindert wird, an einem selbst und in seiner Gemeinde zu wirken. Oder sonntags macht sich die Familie immer auf den Weg zum Gottesdienst. Die Nachbarn bekommen das natürlich mit. Was sie aber auch mitbekommen, sind die lautstarken Konflikte, die in dieser Familie inzwischen zur normalen Kommunikationsform gehören. Für die Nachbarn ein glaubhaftes Bekenntnis zu Jesus Christus? Wohl kaum. In einem alten Kirchenlied heißt es, so jemand spricht, ich liebe Gott und hasst doch seine Brüder, der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz da nieder. Der Liedvers drückt den Ernst aus, den Jesus möglichen Streitereien in der Gemeinde beimisst. Im Johannesevangelium Kapitel 13 sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Getraut wurden Sky Brettlinghaus und Sascha Alexander Jünger aus Rosbach. Wem es möglich ist, den bitte ich zum Fürbittengebet aufzustehen. Ewiger Gott, du bist in der Welt, deine Liebe ist in uns und deine Gegenwart öffnet Herzen und Hände. Um deine Liebe bitten wir, auf deine Gegenwart hoffen wir, erhöre uns. Du bist in der Welt, in der die Mächtigen Kriege führen und die Machtlosen verachtet werden. Wir bitten dich für die Opfer der Kriege. Vor dir denken wir an die Menschen in der Ukraine, im Iran, im Libanon, in Israel und Gaza, im Sudan. Vor dir denken wir an die Menschen voller Herzenskälte, Hass, Gier und Rachegelüsten. Deine Gegenwart heile und öffne Herzen und Hände. Erhöre uns. Du bist in der Welt, in der sich die Kranken nach Heilung sehnen und die Schwachen auf Fürsorge angewiesen sind. Wir bitten dich für die Leidenden. Vor dir denken wir an die Verzweifelten, die Trauernden, die Einsamen. Vor dir denken wir an die, die sich um ihre Liebsten sorgen, die trösten und den Trauernden beistehen, die sich um andere kümmern und Tränen abwischen. Deine Gegenwart heile und öffne Herzen und Hände. Erhöre uns. Du bist in der Welt, in der deine Gläubigen nach Gerechtigkeit fragen und den Frieden suchen. Wir bitten dich für deine Kirche. Vor dir denken wir an die Christinnen und Christen im Iran und im Nahen Osten, in den kleinen Gemeinden mit großen Kirchen, in den alten Gemeinden mit wenigen Jungen. Vor dir denken wir an alle, die dich mit Hoffnung und Liebe bezeugen, die als Gemeinde füreinander einstehen und an alle, die ihre Kräfte und Gaben deiner Gemeinde schenken. Deine Gegenwart heile und öffne Herzen und Hände. Erhöre uns. Ewiger Gott, du bist in der Welt. Deine Liebe ist in uns. Und deine Gegenwart erbitten wir für alle, die zu uns gehören und auf deine Liebe warten. Öffne unsere Herzen und Hände heute und alle Tage. In einem Moment der Stille bringen wir vor Gott unsere persönlichen Anliegen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt noch einmal Platz, bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Nummer 171. Vor dem Segen noch ein paar Einladungen. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am nächsten Sonntag um 9.30 Uhr in der Salvatorkirche mit neuer Liturgie und der Mitwirkung eines Hauskreises, sowie um 9.30 Uhr auch in der Johanneskirche in Dattenfeld und um 11 Uhr in Leuscheid. Eine Woche später, am 21. Juni, da haben wir einen Druckfehler im Gemeindebrief. Die Gottesdienste zu den ganz normalen Zeiten, 9.30 Uhr in Rosbach und in Dattenfeld. Herzliche Einladung auch nach dem Gottesdienst noch mit in die Backstube zum Kirchencafé zu kommen, sich ein wenig auszutauschen. Ein paar Minuten sind wir auch noch da, Martin. Wir sind aber dann weiter nach Leuscheid und werden dort auch den Gottesdienst in Leuscheid zusammengestalten. Herzlichen Dank auch an Holger Knöbel, der seit langem mal wieder die Orgel in Rosbach heute gespielt hat. Wir freuen uns gleich auch auf das Nachspiel. Wem es möglich ist, den bitte ich zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er gebe dir Frieden.